Manchmal erscheint Gottes Handeln mit seinem Volk hart und unbegreiflich. Auch der Prophet Jeremia rang mit der Frage, ob Jehova Israel nicht zu streng richtet. Inmitten dieses inneren Konfliktes führt Gott ihn in das Haus eines Töpfers und öffnet ihm die Augen, so wie der Töpfer freie Hand über Ton und Gefäße hat, so hat der lebendige Gott das Recht und die Weisheit, mit seinem Volk umzugehen. Wer diese Sicht gewinnt, lernt Gottes Heiligkeit und Liebe neu kennen und findet Trost, auch wenn sein Wirken schmerzhafte Wege einschließt. Jehova als souveräner Töpfer. Jeremia wird von Jehova in das Haus eines Töpfers geführt. Dort sieht er keinen stolzen Künstler, der perfekte Gefäße ausstellt, sondern einen Handwerker, der mit missratenem Ton ringt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. In diesem leisen, alltäglichen Bild erklärt Gott etwas Unausweichliches über sich selbst: Er ist der Töpfer, Israel ist der Ton. Das Verhältnis ist nicht symmetrisch. Der Ton wird gestaltet, der Töpfer gestaltet. Er trägt die Verantwortung, er trägt den Entwurf und er hat das Recht, neu anzusetzen, wenn das Werk in seinen Händen nicht dem entspricht, was er vorhat. Jehova ist der Töpfer und wir, sein auserwähltes Volk, sind das Gefäß in seiner Hand. Als Töpfer hat unser Gott das absolute Recht über uns. An uns hat er das Recht, mit uns zu verfahren, wie es ihm gefällt. Dieser Gedanke findet sich nicht nur in Jeremia 18 bis 20, sondern auch in Römer 9. Wenn Jehova sagt, kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel, ist das keine Drohung eines Launenhaften, sondern die klare Erinnerung daran, wer Gott ist und wer wir sind. Seine Souveränität ist die Souveränität des Schöpfers, der aus dem Staub der Erde den Menschen bildete und ihm seinen Odem einhauchte. Der Töpfer ist frei, dasselbe Material zu einem einfachen, alltäglichen Gefäß oder zu einem Gefäß für kostbaren Gebrauch zu formen. Er ist ebenso frei, ein missratenes Gefäß zu zerdrücken, um aus demselben Ton etwas Neues hervorzubringen. Diese Freiheit Gottes ist keine Willkür, sondern Ausdruck seiner Heiligkeit und seines guten Ratschlusses. Er handelt nicht gegen sein Wesen, sondern gerade weil er treu ist, kann er das, was sich verformt und verhärtet hat, nicht einfach stehen lassen. Dass Gott dieses Recht beansprucht, nimmt dem Volk jede Grundlage, ihn zu verklagen oder vor sein Gericht zu treten, als wäre er ihnen Rechenschaft schuldig. Der Ton kann den Töpfer nicht zur Verantwortung ziehen, weil er anders geformt wird, als er es erwartet hatte. In dieser Erkenntnis liegt eine stille, aber tiefgreifende Umkehr der Blickrichtung. Anstatt Gott zu beurteilen, wird der Mensch von Gott beurteilt. Anstatt seine Wege an unseren Vorstellungen zu messen, lassen wir zu, dass er unsere Wege an seinem Willen misst. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen. Gerade in dieser Verbindung von souveränem Recht und aufrichtiger Bereitschaft zur Umkehr zeigt sich, wie anders Gottes Herrschaft ist als menschliche Macht. Wer Gott als Töpfer erkennt, verliert etwas und gewinnt unendlich viel. Verloren geht der Anspruch, die eigene Form zu bestimmen und die Hand zu kontrollieren, die uns hält. Gewonnen wird die Freiheit, der Weisheit dessen zu vertrauen, der den ganzen Plan kennt, während wir nur einen Abschnitt erleben. Die Wege Gottes mit seinem Volk, das Zerbrechen, das Niederreißen, das Neuformen, sind dann nicht mehr bloße harte Schicksalsschläge, sondern Werkzeuge eines Meisters, der ein Gefäß bereitet, das seiner Herrlichkeit entspricht. In diesem Licht kann auch das Unverständliche durchdrungen werden von einer leisen Gewissheit, nichts entgleitet der Hand des Töpfers. Selbst wenn der Ton unter Druck gerät, bleibt er doch in der Hand dessen, der ihn formt. Diese Gewissheit trägt und ermutigt, sich neu und bewusst diesem formenden Zugriff anzuvertrauen, nicht weil wir alles verstehen, sondern weil wir den kennen, der mit uns arbeitet. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Die Einsicht, dass wir Ton in der Hand des Töpfers sind, ist keine demütigende Abwertung, sondern eine befreiende Wahrheit. Sie entlastet von dem inneren Zwang, das eigene Leben absolut beherrschen, rechtfertigen oder erklären zu müssen. Wenn Jehova derjenige ist, der ausreißt und pflanzt, niederreißt und baut, dann ist er es auch, der über gelungene und missratene Formen in unserem Leben das letzte Wort hat. Das ermutigt, gerade in den Phasen des Zerdrücktwerdens nicht zu verzweifeln, sondern darin das Wirken eines weisen Töpfers zu sehen, der nicht wegwirft, sondern neu beginnt. Sein souveränes Recht über uns ist zugleich sein verlässliches Versprechen, wir sind nicht herrenlos, wir sind in Händen. Israels verdorbene Wege und das gerechte Gericht Gottes. Zwischen dem Bild vom Töpfer und dem angekündigten Gericht zeichnet Jeremia ein ernüchterndes Panorama des inneren Zustands Israels. Gott sagt nicht nur, was er tun wird, er legt auch offen, warum er so handelt. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Unmittelbar darauf wird sichtbar, wie das Volk reagiert, es kehrt nicht um, sondern folgt dem eigenen Herzen, und dieses Herz ist verhärtet. Statt das Warnsignal als Gnade zu hören, halten sie an ihren eigenen Plänen fest. Das Gericht fällt nicht in einen neutralen Raum, es trifft ein Volk, das sich über einen langen Weg von seinem Gott entfernt hat. Israel kehrte nicht um und besserte ihre Wege nicht, sondern folgte ihren eigenen Plänen und handelte nach der Verstocktheit ihres bösen Herzens. Damit rechtfertigt Gott sich selbst angesichts des bösen Zustands Israels. Dieser Weg der Entfernung ist konkret. Aber mein Volk hat mich vergessen. Den nichtigen Götzen bringen sie Rauchopfer dar, und die haben sie auf ihren Wegen hinstürzen lassen, den Pfaden der Vorzeit, dass sie Steige gehen, einen Weg, der nicht gebahnt ist. Israel war berufen, eine Jungfrau für Jehova zu sein, seinem Namen geweiht, getragen von den Pfaden der Vorzeit, den guten Wegen, die Gott selbst bereitet hatte. Nun aber verlassen sie diese alten Wege und schlagen steile, ungebahnte Pfade ein. Die Abkehr von Gott ist nicht nur eine Frage falscher Gedanken, sondern führt zu einem anderen Lebensstil, zu anderen Wegen, Idolatrie, Ungerechtigkeit, Gewalt. Jeremia 19 entfaltet diese Realität in erschreckender Schärfe, das Blut Unschuldiger erfüllt das Land, Kinder werden als Brandopfer auf den Höhen des Baal verbrannt. Aus der Abkehr von dem lebendigen Gott erwächst eine Kultur des Todes. Mitten in dieses Geschehen hinein spricht Gott ein Gericht, das ebenso drastisch ist wie die Verirrung, aus der es erwächst. Der Krug des Töpfers wird vor den Augen der Ältesten zerbrochen, und Jehova erklärt, ebenso werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen, wie man ein Gefäß des Töpfers zerbricht, das nicht wiederhergestellt werden kann. Das Land, einst als Erbteil und Segen gegeben, wird zum Entsetzen und zum Gezisch gemacht, das Tal Ben-Hinnom erhält den Namen Tal des Schlachtens. Die Härte des Gerichtes spiegelt die Tiefe der Verdorbenheit. Gott handelt nicht übertrieben, er nimmt sein eigenes Gesetz ernst, seine eigene Heiligkeit, sein eigenes Erbarmen, das immer wieder verworfen wurde. Hinzu kommt eine innere Verstockung, die das Gericht als letzte Konsequenz erscheinen lässt. Statt auf Jeremia zu hören, schmieden die Verantwortlichen Pläne gegen ihn, auf, lasst uns Anschläge gegen Jeremia planen. Auf, wir wollen ihn mit der Zunge schlagen und nicht achten auf all seine Worte. Die Verachtung des Propheten ist Verachtung des Gottes, der durch ihn redet. Wer das Licht beharrlich zurückweist, dem bleibt irgendwann nur noch die Finsternis, die er gewählt hat. In diesem Zusammenhang rechtfertigt Gott sich selbst, er zeigt, dass sein Gericht nicht der plötzliche Ausbruch eines zornigen Herrschers ist, sondern die letzte, bittere Konsequenz eines Weges, auf dem sein Volk nicht umkehren wollte. So hart das Gericht ist, so deutlich bleibt doch bis zuletzt der Ruf, der ihm vorausgeht, kehrt doch um. Darin liegt selbst im Gericht noch ein Schimmer von Gnade. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Aber mein Volk hat mich vergessen. Den nichtigen Götzen bringen sie Rauchopfer dar, und die haben sie auf ihren Wegen hinstürzen lassen, den Pfaden der Vorzeit, dass sie Steige gehen, einen Weg, der nicht gebahnt ist. Das gerechte Gericht Gottes über Israel ist ein Spiegel, in dem sich auch unsere Zeit und unsere Herzen wiederfinden. Der Weg von den alten Pfaden hin zu ungebannten Steigen voll eigener Pläne ist kein fernes Phänomen des Altertums. Wo Gott vergessen, seine Stimme relativiert und seine Boten verspottet werden, entstehen dieselben Muster, Götzen in neuen Kleidern, Strukturen der Ungerechtigkeit, eine Härte des Herzens, die selbst deutliche Warnzeichen übergeht. Das ist keine Einladung zur kulturellen Empörung, sondern zu einem nüchternen, ehrfürchtigen Blick. Gott ist nicht gleichgültig, wie sein Volk lebt. Sein Gericht ist ernst, aber nie sinnlos. Gerade das ermutigt, seine warnenden Worte nicht als Drohung, sondern als Ausdruck seiner rettenden Liebe zu hören. Der leidende Prophet und die Spannung im Herzen Gottes. Jeremia steht im Brennpunkt der Auseinandersetzung zwischen Jehova und seinem Volk. Er ist nicht der kühle Überbringer einer Botschaft, die ihn innerlich unberührt ließe, sondern er trägt die Spannungen beider Seiten in seiner eigenen Seele. Seine Klagen in Jeremia 20 geben diesem inneren Ringen Worte. Herr, du hast mich betört, und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet über mich. Hier spricht ein Mann, der Gottes Ruf nicht abstreiten kann und doch unter den Folgen dieses Rufes leidet. Er empfindet die Härte des Gerichtes, das er ankündigen muss, und zugleich die Härte der Ablehnung, die ihm entgegenschlägt. Jeremia war sich gewiss, dass Jehova mit ihm war wie ein Mächtiger, der Schrecken einflößt, und dass seine Verfolger straucheln und nicht obsiegen würden. Sie würden sehr beschämt dastehen und eine ewige Schmach tragen, die nicht vergessen werden würde. Dieses Ringen geht so tief, dass Jeremia in einer Atembewegung zwischen Verkündigung und Rückzug schwankt, denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen, denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Das Wort Gottes ist für ihn zugleich Last und Feuer. Es bringt ihn in Konflikt mit seinem Volk, aber es lässt ihm auch keinen Rückzug in die innere Emigration. Die Spannung, für Gott zu sprechen und für dieses Sprechen verspottet zu werden, wird zu einem geistlichen Kreuz, das seinen Alltag prägt. Mitten in dieser inneren Zerrissenheit fasst Jeremia seinen Halt in einem schlichten, starken Bekenntnis zusammen, aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held, darum werden meine Verfolger hinstürzen und nicht überwältigen. Er legt die Vergeltung in Gottes Hand, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Hier erscheint etwas vom Herzschlag Gottes, der richtet, aber nicht kalt ist. Wenn der Prophet leidet, weil er Gericht ankündigt, dann zeigt sich darin ein Widerschein der göttlichen Trauer über die Sünde seines Volkes. Gottes Gericht ist nicht das Vergnügen eines strafenden Herrschers, sondern der schmerzhafte Schritt eines Vaters, dessen Warnungen ungehört verhalten. In Jeremias innerem Kampf erscheint etwas, das weit über seine Person hinausweist, wer in einer verstockten Umgebung Gottes Wort trägt, wird in ähnliche Spannungen geführt. Die Realität des Gerichtes ernst zu nehmen und zugleich die Menschen zu lieben, die davon betroffen sind, die Härte göttlicher Worte nicht abzuschleifen und trotzdem nicht innerlich zu verbittern, das ist eine geistliche Gratwanderung. Jeremia flieht nicht aus dieser Spannung, er bringt sie vor Gott, mit drastischen Worten, mit Tränen, mit Klage. Gerade dadurch bleibt sein Herz nicht zynisch, sondern durchlässig für den Trost und die Kraft dessen, der mit ihm ist wie ein gewaltiger Held. Herr, du hast mich betört, und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen, denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held, darum werden meine Verfolger hinstürzen und nicht überwältigen. Sie werden völlig zuschanden werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben, eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Und du, Herr der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Jeremias innerer Kampf stellt der frommen Vorstellung entgegen, das Reden für Gott sei immer leicht, klar und von Erfolg gekrönt. Wer sich von Gottes Wort erfassen lässt, wird seine eigene Zerbrechlichkeit neu erleben, Müdigkeit, Zweifel, der Wunsch zu schweigen, all das gehört dazu, wenn man mitten in einer widerstrebenden Umgebung für Gott stehen muss. Gerade darin liegt jedoch eine unerwartete Ermutigung. Gott ist nicht nur der, der uns einen Auftrag gibt, er ist auch der gewaltige Held an unserer Seite, der unsere Verfolger begrenzt und unsere Sache in seine Hand nimmt. In der Spannung zwischen Gericht und Erbarmen, Wahrheit und Widerspruch wächst eine tiefere Form des Vertrauens, in der man nicht mehr auf sichtbare Bestätigung angewiesen ist, sondern sich getragen weiß von dem, der uns kennt, prüft und trägt. Herr Jehova, du bist der Töpfer und wir sind der Ton in deiner Hand. Wo wir deine Wege nicht verstehen, lehre uns, deiner Weisheit mehr zu vertrauen als unseren Gefühlen und Gedanken. Vergib, wo wir wie Israel alten, sicheren Pfaden den Rücken gekehrt und eigene Umwege gewählt haben, und ziehe unsere Herzen zurück zu dir. Forme uns trotz aller Zerbrüche zu Gefäßen, die deine Heiligkeit widerspiegeln und deine Gnade weitertragen. Stärke alle, die wie Jeremia in Konflikten stehen, weil sie für dich und dein Wort einstehen, und umgib sie als mächtiger Held mit deinem Schutz und deinem Trost. Lass uns inmitten von Gericht und Erschütterung deine rettende Liebe erkennen und in der Hoffnung leben, dass deine Hand nicht zerstört, ohne Neues und Gutes hervorzubringen. Amen.